Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Danke.
Sehr gut.
Ich habe zwei Sprüche. Dann setzen wir uns hin, oder?
Wir haben die anderen auch schon eine Erfahrung gemacht. Sehr schön.
Ja, genau. Wir versuchen nochmal die Diskussionsfälle hier auf die Stühle.
Dann macht
er
seine Frau und dann läuft man es gerade bei Schülersprechern, weiß man ja auch immer zu Schülersprechern. Der nicht die Kriterien hat und der nicht schnell.
Also ihr dürft. Genau, hier neben mir die Linke, würde ich anbieten.
Die Linke?
Die Linke, ja. Die Rechte.
Also ich würde die Linke mit sein. Die Weltbank. Das ist ein
bisschen so. Das ist schön, finde ich. Ich finde ja gar nicht so. Weil es ist jetzt immer wieder dieses warm. Ja, ich weiß nicht, ich sitze jetzt.
Genau.
Bis zur Linken, ich weiß ja nicht, wo
ich bin. Das gibt es nur so.
Es gibt einen auf jeden Fall. Mal gucken, ob er funktioniert.
Ich begrüße Sie ganz herzlich hier heute Morgen auf dem Podium für Politik und Medienbildung zum Trendbericht Kinder- und Jugendbuch 2018. Meine Meinung zählt, junge Menschen mit Büchern für Politik begeistern. Mit der Frage, wie lassen sich politische Interessen und Engagement fördern? Was gibt es für Ideen, Methoden und Angebote? Die Veranstaltung ist eine Kooperation vom Arbeitskreis für Kinder- und Jugendliteratur, vom AVJAT, vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und von der Stiftung Lesen. Also es ist geballte Kompetenz, wie Sie merken. Und auf der Bühne freue ich mich auch über vier Gäste. Fangen wir mit dem Mann an, der heute in der Minderheit ist. Heiko Bergt von der Agentur B hoch 3. Er ist Diplom-Sozialarbeiter, hat nach seinem Studium in Halle und Berlin mit Zugewanderten in Mikroprojekten gearbeitet. Singen werde ich übrigens nicht, also... Er gründete die Agentur für eine Agentur für Bildung, Beratung und Begleitung im Sozialmanagement, entwickelt Partizipationsprojekte für Kinder und Jugendliche, also Kinderstädte, unter anderem in Dessau, Roßlau und Magdeburg, und ist stimmberechtigtes Mitglied im Landesjugendhilfeausschuss des Landes Sachsen-Anhalt, außerdem Dozent für soziale Arbeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal. So, das ist alles, außer seinem Lieblingsessen habe ich, glaube ich, alles Wichtige, was Sie wissen müssen, aufgezählt. Daneben Susanne Gessner. Die lehrt an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, ist Studienrätin im Hochschuldienst, war vorher aber auch Lehrerin für Politik, Wirtschaft und Deutsch, also hat auch praktisch gearbeitet, hat Forschungs- und Lehrschwerpunkte über Forschungsmethoden und in politischer Bildung der Migrationsgesellschaft, und 2015 ist sie für ihre Dissertation mit dem Walter-Jakobsen-Preis der Deutschen Vereinigung für politische Bildung ausgezeichnet worden. Herzlich willkommen. Birgit Schulze, wenig neben mir, ist bei den Buchkindern Leipzig e.V. seit 2013 im geschäftsführenden Vorstand tätig, hat da aber schon 2004 angefangen, war auf der Suche nach einer sinnhaften Arbeit, wie sie selber sagt, hat anfangs direkt mit den Kindern gearbeitet und dann geguckt, wie kann ich diesen Bildungsansatz strukturell und inhaltlich weiterverfolgen, und ist mittlerweile zusammen mit Sven Riemer in der Verantwortung für ungefähr 250 Buchkinder und 60 Mitwirkende. Und ganz außen links Susanne Struppert vom Kinderbuchladen Serifil hier in Leipzig. Interessant ist, sie hat als Kind nicht gelesen, sagt sie selber, und mochte keine Buchläden. Dann hat sie eine Ausbildung zur Goldschmiedin gemacht, zwei Kinder bekommen und gedacht, was mache ich jetzt? Ich eröffne einen Kinderbuchladen. Sie verbindet engagierte Beratung mit spontanen kleinen Lesungen für Kunden, bietet sonntags Impro-Theater im Laden an und organisiert außerdem noch, weil ihr wahrscheinlich sonst langweilig wird, einen Flohmarkt im Leipziger Süden, der heißt der Feinkostflohmarkt und muss hier sehr beliebt sein. Ich bin Ines Dettmann, leite seit 11 Jahren das Junge Literaturhaus in Köln und freue mich auf ein anregendes Gespräch über das Thema politische Bildung. Meine Einstiegsfrage an Sie vier ist, was ich ganz spannend finde: Was haben Sie denn als Kinder selber gerne gelesen? Fällt Ihnen ein Buch ein, was Sie geprägt hat? Frau Schulze, wenig. Haben Sie ein Buch, wo Sie sagen, das war mein Lieblingsbuch als Kind? Da.
Ja.
Genau, im Zweifelsfall in die Hand nehmen und weitergeben oder ein bisschen vorbeugen. Es gibt beide Ansätze. Am besten vorrutschen und laut reden.
Ich würde es gerne in die Hand nehmen, sonst habe ich so eine merkwürdige Haltung.
Nehmen Sie meins, warten Sie
daraus. Also ein bisschen treffen Sie auch in Schwarze. Also ich bin jetzt keine Leseratte gewesen als Kind. Ich komme also auch eher vom Tätigsein. Oder das ist das, was eben gefördert wurde. Wir haben als Kinder wirklich viele, viele Projekte gehabt im handwerklich-künstlerischen Bereich. Und nichtsdestotrotz war Lesen natürlich auch ein Thema und Bücher waren ein Thema. Und es gibt zwei Bücher, die ich jetzt vielleicht hier rausholen möchte. Das eine ist der große dicke Wilhelm Buschwälzer mit Max und Moritz. Das hat mich wirklich fasziniert. Ich habe das rauf und runter geblättert als Kind. Die waren einfach so frech und die haben gemacht, was sie wollten, obwohl sie natürlich auch mal wieder Schiffbruch erlitten haben. Das ist etwas, ja, was ich sehr stark fand und was so für mich auch als Bild hängen geblieben ist. Und das ist für mich auch nochmal eine ganz wichtige, ja, Bedeutung. Die Raumatmosphäre, das ist der zweite Punkt. Also ich habe den Brockhaus meines Vaters im Büro. Er hatte ein Büro und da stand ein Regal, und in diesem Regal war viel, viel Brockhaus vertreten, und ich habe dort mich gerne zurückgezogen und einfach da drin geblättert. Und wenn man einer Erklärung folgen will, muss man ja im Grunde in den nächsten Buchstaben rein, weil die Erklärungen so komplex sind. Und ich habe diese dünnen Blätter geliebt und diese Atmosphäre des Rückzugs. Und ich glaube, das ist das, was für mich Lesen heute auch bedeutet. So, also zum einen sich zurückzuziehen, sich zu konzentrieren auf bestimmte Fragestellungen. Ja, und diese Sinnlichkeit, mit der das verbunden ist, ein Buch in die Hand zu nehmen. So.
Müssen wir gleich noch drüber sprechen, was dann natürlich das Buchkinderprojekt angeht. Heiko Berg, fällt Ihnen ein Buch ein, was Sie in Ihrer Kindheit geprägt hat oder auch was Sie erschreckt hat? Das kann ja auch durchaus ein Erinnern ans Lesen sein, wo man sagt, das war ein Buch, das fand ich so schrecklich, aber ich habe es immer wieder vorgelesen bekommen.
Da haben Sie ja genau das vorweggenommen, was ich sagen wollte. Ich habe ja lange über die Frage schon vorher nachgedacht. Bin ich laut genug?
Nein.
Diesmal. Ein, zwei. Ah, schön. Lange darüber nachgedacht, welches Buch das sein könnte. Und ich bin wirklich überlegt und bin auf die Gebrüder Grimm gekommen, dass ich da gern das durchgelesen habe, von vorne bis hinten, und Hans Christian Andersen. Und wenn ich mir die Grimm-Märchen heute nochmal so durch den Kopf gehen lasse, war das ja eigentlich alles brutal, gemein und gefährlich und dunkel und alles. Aber die schönste Geschichte war der kleine und der große Klaus, glaube ich, von Hans Christian Andersen. Da ist irgendwie die Großmutter tot und die fahren die durch die Gegend oder sowas. Und das war echt super spannend. Also das war eine der schönsten Geschichten, die bis heute hängen geblieben ist. Ja.
Susanne Gessner, haben Sie ein Lieblingskinderbuch oder Jugendbuch, was Sie geprägt hat? Wir nehmen jetzt das einzelne Mikrofon und reichen das immer weiter. Das ist super. Techniker kriegt eine Krise, glaube ich. Ziehen Sie mal das an. Genau.
Ja, wir haben noch eins. Eins ist,
ich stelle mich jetzt da. Ja, das ist interessant, weil das gerade schon angesprochen wurde. Ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, welches Buch das sein könnte. Und mir sind gar nicht so viele Sachen eingefallen, die ich als Jugendliche gelesen habe. Also das kam erst so ein bisschen nach längerem Überlegen. Aber dass ich definitiv sofort dachte, Grimms Märchen. Und zwar nicht so sehr, dass ich die selbst gelesen habe, sondern dass ich eine totale Erinnerung da habe, dass ich aus der Schule kam oder aus dem Kindergarten und dann musste meine Mutter mir ein Märchen vorlesen, während ich dann was gegessen habe. Und das war das totale Druckmittel. Also ich konnte dann immer sagen, ich esse jetzt nur was, wenn du mir ein Märchen vorliest. Und ich habe eine totale Erinnerung an diese Märchen, genau. Und später dann vielleicht so ein bisschen so Christine Nöstlinger, also viel so Olfi Obermeier oder Lucky Life. Und dann gibt es aber, glaube ich, wo ich echt jetzt mittlerweile mehr Erinnerungen dran habe, an die Bücher, die ich selbst mit Jugendlichen in der Schule gelesen habe. Also ich habe ja selbst als Lehrerin gearbeitet und da ist mir total in positiver Erinnerung Krabbert geblieben. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Geschichte, sondern auch in Bezug auf die Themen, die da so verhandelt werden. Also Gut und Böse oder moralische Vorstellungen. Und das war eine siebte Realschulklasse und das war super. Also die fanden das so toll und wenn man das quasi nicht nur immer so macht, dass man irgendwie so das inhaltsanalytisch oder wie man das so klassisch im Deutschunterricht macht, sondern dass sich das ja total anbietet, fächerübergreifend zu behandeln.
Gab es da auch schon den Film dazu, der ja dann irgendwie der ist noch nicht so lang, glaube ich, auf dem Markt, weil das ist ja auch nochmal, finde ich, so ein Punkt, wo man sagen muss, wenn gute Verfilmungen da sind, ist es, finde ich, im Unterricht eine gute Methodik, auch nochmal zu sagen, es gibt da was, nicht dem vorzugreifen, sondern es als Nachbereitung dann irgendwie einzusetzen.
Auf jeden Fall. Also,
ja. Und Frau Struppert, haben Sie ein Lieblingsbuch? Es kann ja auch ein aktuelles Buch sein, wo Sie sagen, das Buch, was im Moment auf dem Markt ist, das ist das Buch, was ich auf jeden Fall gerne empfehle oder was ich auf jeden Fall mir gekauft habe.
Also, während meine Vorredner hier so in ihren Kindheitserinnerungen gekramt haben, ist mir dann doch noch eins eingefallen. Mein absolutes Lieblingsbuch als Kind war Der kleine hässliche Vogel. Und da geht es um einen ziemlich ausgestoßenen kleinen Vogel, der aber den Mond sehr glücklich macht. Und die Sonne wird ganz unglücklich, weil der Mond erzählt ja immer von dem kleinen Vogel, der so wunderschön singen kann. Und die Sonne ist nicht in der Lage, den kleinen Vogel singen zu hören, weil der nur nachts singt. Und dann regnet es nur noch und irgendwann merken die Vögel dann, dass sie dann doch den kleinen Vogel in ihre Mitte aufnehmen müssen, um die Sonne wieder dazu zu bringen, zu scheinen. Das fand ich als Kind ganz großartig und das habe ich auch meinen Kindern bis zum Umfallen vorgelesen. Ja. Und jetzt in meinem Laden habe ich unglaublich viele Lieblingsbücher für jede Altersstufe 1. Mein allerliebster Kinderbuchautor ist der Albert Wendt. Das ist ein Leipziger Kinderbuchautor und dessen Bücher leben einfach von einer unglaublich reichen Sprache. Das sind sehr poetische Bücher mit einem ziemlich hohen Anspruch an den Leser. Deswegen sind die auch nicht immer so leicht verkäuflich.
Also das Schöne ist im Querschnitt, muss man sagen, es ist gelesen worden, es sind nicht alle gleich begeistert. Das werden wir gleich mal erörtern, ob ihr nicht gerne lesen, nicht eigentlich auch mit dem eigenen Lesen zusammenhängt. Es gibt ja ganz viele zum Beispiel Kinder, die einfach ganz gerne Geschichten hören, die gerne vorgelesen bekommen, die gerne Hörbücher hören oder Kassetten, aber die nicht gerne selber lesen. Also dieser Prozess des Lesens ist nicht schön, während das, was Birgit Schulze-Wenig erzählt hat, ich habe mich zurückgezogen mit einem auch einem Brockhaus oder etwas, was im Grunde ja gar keine Lektüre erst einmal so in sich ist. Das war für mich aber eine Qualitätszeit und Ruhe und so weiter. Ja, dann die andere Seite ist von Lesen. Also es ist nicht unbedingt das, was man jetzt sagen würde, ist eine Kinderlektüre, aber es ist was, was mir so irgendwie meine Zeit gegeben hat und meinen Rückzugsort. Bevor wir da weitersprechen, finde ich natürlich, haben wir so spannende Leute auf dem Podium, dass wir einmal, bevor wir weiter über das politische Buch sprechen, einmal natürlich hören müssen, was machen Sie für Projekte? Und ich fange mir mit den Buchkindern, weil Sie direkt neben mir sitzen, an. Die Buchkinder Leipzig e.V. sind ja in der Zielgruppe vor allen Dingen frühkindliche Bildung, aber auch Jugendliche bis 15 Jahre, die dann in Projekten mit Älteren dabei sind. Wie erleben Sie bei den Buchkindern Kinder und dann aber auch Eltern, wenn sie mit denen Kontakt haben?
Ist es die Frage nach Projekten, den Kindern oder den Eltern?
Da es ja eigentlich die Buchkinder in sich schon ein Kinderprojekt sind, finde ich die Frage nach den Kindern ja schon erst einmal die wichtigere, weil es ja auch schon um das, wenn wir vom politischen Buch sprechen, wäre natürlich immer alle, wir sind alle die Vermittler, wir sind die Erwachsenen, wir werden keine Kinder mehr, aber wir natürlich immer versuchen, den Kindern und Jugendlichen etwas mitzugeben.
Also ich erlebe die Kinder als sehr vielschichtig und als sehr breit aufgestellt. Und wir arbeiten mit Kindern in ganz unterschiedlichen Konstellationen zusammen. Entweder kommen die freiwillig zu uns oder so ein bisschen gepusht über verschiedene Schulprojekte, die wir machen. Und da ist es für mich oder für uns dann immer besonders auffallend auch zu erleben, dass es eine Zeit braucht, bis Kinder, gerade Schulkinder in dieser Kombination, in diesem Klassenverband, sich so weit entspannen können und sich loslösen können von dem ganzen Aufgabenspektrum und den Anforderungen, die an sie gestellt werden, dass sie wirklich in diese Werkstattatmosphäre aufnehmen, sich an den Tisch setzen und tatsächlich machen können, was sie wirklich wollen, ohne irgendwie so diese Anforderungen im Nacken zu spüren. Also das braucht wirklich ein bisschen Hinwendung und da denke ich, haben wir uns so ein bisschen spezialisiert auch in diesem Bereich. Also tatsächlich zu schauen, was ist eigentlich da? Und da ist eben eine ganze Menge da und durch die Aufgabenfelder aus der Erwachsenenwelt und die Vorstellungen auch, die wir oft drüber stülpen und Fragestellungen, geht sehr, sehr viel verloren.
Und wie sind denn die Projekte angelegt? Weil wenn man jetzt auf der Buchmesse drauf guckt, die haben ja den tollen Stand da hinten und auch immer in Frankfurt einen tollen Stand, dann sind das natürlich so Dinge, die dann sehr runtergekocht sind, einfach um etwas zeigen zu können. Und so schnell läuft ja so ein Projekt bei Ihnen nicht. Sie sagen jetzt gerade auch ganz richtig, wenn man mit Kindern arbeitet, brauchen die Zeit anzukommen, sich selber zu finden und auch rauszufinden, was will ich denn eigentlich machen, was stelle ich mir vor. Also wie legen Sie diese Buchkinderprojekte, die Sie machen, an? Zum Beispiel auch auf welche Zeiträume?
Also es gibt einen ganz wichtigen Grundsatz, das ist, den Zeitraum bestimmen die Kinder selbst. Also es gibt im Grunde in dem Sinne, also Projekte sind für uns ein Kompromiss. Projekte in dem Sinne, dass wir ein Projekt anlegen und sagen, es gibt einen Anfang und ein Ende. Wir versuchen tatsächlich fließende Zugänge zu schaffen, und zwar ganz wichtig nach dem Prinzip der Freiwilligkeit und interessenbezogen. Und das Buchprojekt ist dann beendet, wenn das Kind sagt, ich habe keine Lust mehr oder ich halte eben tatsächlich mein eigenes Buch in den Händen. Und da ist es natürlich wichtig, entsprechend verschiedene Berührungsflächen auch zu schaffen, so dass Kinder tatsächlich diese Arbeit entdecken können. Und das gibt es ein sehr buntes Spektrum an Möglichkeiten. Also wir sind auf Stadtteilfesten unterwegs, wo Kinder ganz kurz auch erleben können.
Also auch kurzfristige Projekte dann wie hier auch anbieten, wo man einfach mitmachen kann direkt.
Ja, so Mitmachangebote wie hier auf der Messe. Aber ganz wichtig natürlich dann, wenn Kinder sich entscheiden, diese fortlaufende Kurzarbeit am Nachmittag, kommen Kinder zu uns in die Werkstatt, erleben eine sehr offene Atmosphäre, haben ganz viele verschiedene Materialien, die einfach auch einladen, in irgendwo anzusetzen. Und oft bei den Jüngeren ist es eben dann tatsächlich auch vom inneren Bild der Ausdruck in das äußere Bild über den Linoldruck und das Wiedergeben dieser eigenen Druckwerke über ja die Methode eben auch des, also des direkten Abdrucks. Ich erlebe also, ein Bild ist vielfältig zeigbar und wiederholbar und damit auch kommunizierbar. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also ich kann über das geschriebene Wort, über das abgedruckte Bild, das vervielfältigte Buch kommunizieren. Und das erleben die Kinder über eine ganz spielerische, über einen ganz spielerischen Zugang und ein Heranführen.
Susanne Struppert, Sie hatten ja erst auch einen ganz praktischen Beruf gewählt. Also dann eigentlich ein ähnlicher Ansatz wie die Buchkinder, Goldschmiedin. Man schafft etwas, man fängt mit einem Stoff an und hat am Ende idealerweise ein schönes Schmuckstück. Und haben dann gesagt, ich eröffne einen Kinderbuchladen. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, wenn Sie von sich selber sagen, ich habe als Kind nicht gerne gelesen, ich fand Buchläden nicht schön. Was war denn der Auslöser, das Kinder bekommen, oder gab es eigentlich noch was anderes, was für Sie wichtig war, wo Sie gesagt haben, es braucht in Leipzig einen guten Kinderbuchladen?
Das ist ja meine Lieblingsfrage. Ich habe den Beruf gelernt, den ich immer lernen wollte. Goldschmied, das wollte ich tatsächlich als Kind schon. Zu DDR-Zeiten war das noch nicht so leicht. Da habe ich den Wunsch erstmal wieder verworfen und dann ging es plötzlich. Und aber ich habe hier in Leipzig keine Stelle bekommen. Ich konnte damit hier einfach nicht meine Miete und meine Brötchen verdienen, und aus meiner Heimatstadt weggehen kam nicht in Frage. Und ja, so bin ich erstmal als ABN bei den Buchkindern gelandet. Und währenddessen hat sich herausgestellt, dass ich ganz gut Bücher verkaufen kann, und dann in der Folge auch noch, dass ich ganz gut Bücher einkaufen kann. Und so hat sich das ergeben, dass einfach da sich ein Berufsfeld aufgetan hat, mit dem ich es gewagt habe, mich in die Selbstständigkeit zu stürzen, was für mich früher auch nie Thema gewesen wäre.
Also ein ganz spannendes Projekt, aber vielleicht liegt auch das gute Verkaufen können halt darin, wenn man selber weiß, was man selber gerne mag und wie man anderen halt auch vielleicht, die durchaus nicht so gerne lesen, zum Beispiel etwas mitgeben kann, oder Eltern und Großeltern, weiß ich nicht, Patenonkel und so weiter beraten kann, um einfach aus einem anderen Blickwinkel heraus, weil
ich habe auch wieder in meiner Lehre vielleicht ein gewisses Faible für Ästhetik entwickelt und für schöne Dinge, und Kinderbücher können enorm schön sein. Und ich habe tatsächlich als Kind nicht viel gelesen, weil ich einfach keine Zeit dafür hatte, aber ich konnte schon immer gut vorlesen, und da verbinden sie auch wieder zwei Eigenschaften, die sich bei mir im Laden als sehr positiv herausstellen, weil ich einfach dann meinen Kunden von meinen tollen Büchern vorschwärmen kann, und da stecke ich die im Mo an, und das ist das Pfund, mit dem ich wuchern kann.
Wie erleben Sie denn im Alltag im Laden Kinder und Jugendliche, wenn Sie jetzt so, also wenn die in Ihren Laden kommen, sind die immer nur eine Begleitung für Erwachsene, oder kommen die auch alleine und sagen, da muss ich doch mal vorbeigehen, das ist ja schließlich mein Kinderbuchladen?
Mittlerweile sind die Kinder, die eben als kleine Kinder mit ihren Eltern mitkamen, sind mittlerweile so groß, dass sie auch wirklich selbst als unabhängig von ihren Eltern zu mir in den Laden kommen und für sich selber gucken. Es sind nicht viele, aber es gibt welche, die das tun, und es gibt auch welche, die einfach ihre Geschenke für ihre Freundinnen und Freunde bei mir kaufen. Und die gehen dann wirklich mit ihrem eigenen Budget los. Und das ist auch immer wichtig, ne? Wenn ich dann das Beratungsgespräch beginne, frage ich auch immer erstmal, hey, was willst du denn ausgeben? Ich brauche den ja nicht von einem 20-Euro-Buch vorschwärmen, wenn die nur 10 Euro dabei haben, und oder andersrum. Ne? Und ich kann auch nicht voraussetzen, dass sie nur 10 Euro ausgeben wollen, wenn das gar nicht an dem ist. Und ansonsten sind Kinder schon eher mit.
Eben, also Kinder sind ganz oft dann eben die Begleitung. Heiko Berg, Sie arbeiten mit Kindern und Jugendlichen bis ungefähr 14 Jahre zusammen, beraten aber natürlich auch in Ihrer Agentur dann wieder die Erwachsenen, die mit den Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Können Sie uns das Projekt Kinderstädte, was ja mittlerweile sehr populär geworden ist, aber mit dem Sie ganz, ganz früh auch schon angefangen haben, mal kurz vorstellen? Was machen Sie da?
Also ich beginne mal mit drei Zitaten, ja, bevor wir einsteigen. Was ist eine Kinderstadt? Und eins, das trifft sehr, ja. Wenn es die Kinderstadt nicht geben würde, wäre ich am Ende. Oder ein anderes, ich finde Dessopolis, das ist die Kinderstadt in Dessau-Roßlau, toll, weil es die erste Kinderstadt ist. Weil sonst müssen die Erwachsenen immer alles klären. Hier können wir unsere Meinung sagen und hier sind wir wichtig. Und bei allem Schönen, also wir haben so Befragungen gemacht, wie die Kinder statt die Kinder finden. Und das ist immer toll, schön und so weiter. Jetzt werden wir mal eine richtige Antwort haben. Die aber lässt sich beim schlechtesten Erlebnis geben. Und das gab es tatsächlich. Also wir denken ja immer, es muss doch mal was geben, wo die Kinder sagen, das war nicht gut. Und es gab tatsächlich ein Zitat. Also es gibt Mittagessen in der Kinderstadt, also in denen, die ich kenne. Einmal waren alle Nudeln verteilt und ich musste etwas anderes essen.
Ja, das sind Momente, ja. Die bleiben hängen, ja.
Genau. Also Kinderstadt, stecken ja zwei Worte drin, Kinder und Stadt. Also man muss sich vorstellen, abgestecktes Areal, dort sind Häuser, Kinder gehen dort Berufen nach, sind dort Bürger der Kinderstadt und organisieren die weitestgehend selbst. Glaube richtig kann man sich's nur vorstellen, wenn man mal dabei war, aber es ist halt so eine autonome Stadtregierung durch Kinder, wenn man so will. Gibt es deutschlandweit 80 Stück, soll man gar nicht glauben. In Sachsen-Anhalt sind wir zurzeit 6, die stattgefunden haben, temporär stattfinden. Also es gehen auch mal welche unter und neue bauen sich auf. Also genau, also wer gerne eine Kinderstadt machen möchte, können Sie mich gerne fragen. Und wie das funktioniert, da lagen ein paar Dokus aus von der Kinderstadt in Halle, die dieses Jahr stattfindet, wird jetzt schon vergriffen sein. Steht auch noch mal was drin. Jetzt habe ich die Frage, glaube ich, nicht mehr ganz. Aber Sie werden
nachlesen. Das war doch schon ja. Sehr aufschlussreich. Also das Projekt Kinderstadt, wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Was für Kinder nehmen daran teil? Das wird ja wahrscheinlich so sein, also dass man erfahrungsgemäß bei der Zielgruppe ähnlich wie im Kinderbuchladen sagen muss, bis 10 ist der Wunsch der Kinder zwar mit relevant, aber die Eltern melden die Kinder an, bringen die Kinder dahin. Wie kommen die Kinder dahin? Ist das so wie in der Ferienfreizeit, wo man halt eben dann irgendwie Stadtranderholung, zum Beispiel kenne ich dann als Prinzip, wo man jeden Tag hingeht und dann morgens von 9 bis 17 Uhr da ist, eben da Mittag ist, betreut ist und sich dann ganz alleine die Kinder organisieren? Welchen Einfluss haben sie denn als Erwachsene da?
Also gibt ganz verschiedene Formen. Ich bleibe mal bei einem Modell. Zum Beispiel eine Kinderstadt hat an 10 Tagen täglich von 10 bis 17 Uhr offen. Das heißt, die Kinder müssen nicht 10 Uhr kommen, sie müssen nicht 16 Uhr gehen, sondern sie können kommen und gehen in der Regel, wann sie wollen. Also sind auch da frei in der Entscheidung. Das will ja auch eine Kinderstadt, dass die Kinder selbsttätig bestimmen, wo es lang geht, und das gehört dazu. Kinder sind meist im Alter von so 7 bis 14 Jahren. Noch hier entscheiden viele Kinderstädte selbst, wie sie das machen. Und es gibt so Sachen am Tag 80 Kinder bis Mini-München, die älteste Kinderstadt in Deutschland. Da sind am Tag bis zu 1200 Kinder, ist jetzt aber auch eine größere Stadt, ja, also in der Tat. Manche Städte haben auch mehrere Kinderstädte. Die Kinder kommen entweder selbst, je nachdem, wenn die Eltern sie schicken. Es gibt so Hort- und Klassenverbände, die dann kommen zusammen, oder Gruppen anderer Art. Also jeder macht das auch individuell, wie die halt rankommen, ja.
Also ein ganz gemischtes Publikum. Frau Gessner, Sie arbeiten oder haben mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, haben dann jetzt im universitären Kontext eben auch wahrscheinlich viel einfach mit Studierenden zu tun, denen Sie natürlich dann wieder die praktischen Erfahrungen mit vermitteln und ihre, vor allen Dingen dann ist natürlich auch um die Frage nach Forschung und nach Weitervermittlung geht. Wie können aus Ihrer Perspektive Kinder und Jugendliche politisch gebildet werden, was ja eine große Frage ist. Ich finde, dieser Begriff der politischen Bildung, der heute so ein bisschen über uns schwebt, der ist ja sowieso ein großer Begriff, muss man jetzt an sich sagen. Also auch der Bildungsbegriff alleine wiegt ja schon schwer. Also was sagen Sie als, Sozialwissenschaftlerin dazu?
Ja, also ich habe mir überlegt, also bei der Frage, wie kann man Kinder und Jugendliche politisch bilden, dass ich so dachte, eigentlich ist das eine ganz leicht und zugleich eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Also ganz leicht, weil ich sagen würde, im Grunde genommen kann man sozusagen alles zum Lernanlass machen, was das Zusammenleben von Menschen angeht. Also ich glaube, es ist manchmal ein bisschen ein Problem, also gerade auch in der schulischen politischen Bildung, also aus dem Bereich, aus dem ich komme, dass der verwendete Politikbegriff oder der Begriff des Politischen problematisch ist, weil es häufig verbunden wird mit Parteipolitik oder mit dem tagespolitischen Alltagsgeschäft und auch Kinder das damit konnotieren. Wenn man aber gerade also vielleicht von so einer ganz grundlegenden Definition ausgeht, zu sagen, dass ja eigentlich all das, also deswegen gibt es ja eigentlich nur Politik, weil Menschen ihr Zusammenleben gestalten müssen oder regeln müssen oder sich überlegen müssen, welche Regeln sollen gelten, was soll allgemeinverbindlich sein, dann öffnet sich dieser Begriff total. Und also gerade im Bereich so für Kinder, also ich bin ja auch ziemlich viel im Bereich der Grundschule Also ich bilde ziemlich viele angehende Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer aus. Und die haben ja gerade oft eine totale Scheu davor, politische Bildung im Unterricht zu machen oder in der Schule im Sachunterricht zu machen. Dann wird häufig irgendwie so Geografie oder Biologie, so die Schwerpunkte, das Eichhörnchen im Winter.
Aber das über unsere Gesellschaft aus?
Das Eichhörnchen. Ja, ich glaube, aber das Problem ist, dass die sich selber nicht trauen, irgendwie politische Themen mit Kindern anzusprechen, weil sie denkt, das ist zu komplex, das können die nicht verstehen, das ist irgendwie, das geht nicht. Und wenn man sozusagen mit denen dann auch über Kinderbücher oder über Bilderbücher, Kinderliteratur einen Zugang findet, zu sagen, dass das Politische auch ein Stück weit erstmal über das Soziale, also über das Lebensumfeld, über die Art und Weise, wo Kinder eigentlich sozusagen schon etwas davon mitbekommen. Wenn man darüber einen Zugang schafft, dann kann man sozusagen auch einfach dieses ganze Politikverständnis mal so ein bisschen entmystifizieren. Und das ist auch ein totaler Türöffner, gerade auch für die Kinder, wo Politik zu Hause nicht am Abendbrottisch diskutiert wird mit den Eltern oder die das so mitbringen, sondern die dann merken, eigentlich kann ich ja doch mitreden, ich habe ja doch Ideen dazu. Und es geht gar nicht so sehr darum, jetzt irgendwie zu diskutieren, Parteipolitik oder tagespolitisches Alltagsgeschäft.
Das ist ja sowieso so ein Punkt, den man sagen muss, wenn wir jetzt von dem Trendbericht, der hier auch ausliegt und den Sie auch im Internet nochmal nachlesen können, wenn Sie jetzt kein Exemplar mehr bekommen haben, wenn wir den Trendbericht uns anschauen, es ist in den letzten Jahren, das wird Frau Struppert eben auch bestätigen können, wahnsinnig viel passiert, würde ich sagen, in den letzten 10, 15 Jahren, wo man weggegangen ist. Es gibt immer noch klassische Sachbücher, die Kontexte erklären, aber wenn man zum Beispiel auch Bücher aus dem Klett Kinderbuchverlag nimmt, die Badematten-Republik, die Anleitung zum Aufbau einer Demokratie, die dann zum Beispiel auch wieder im schulischen Kontext super einsetzbar wären, die im Grunde ein Mikro Projekt von einer Kinderstadt sind, wo Kinder nämlich überlegen können, wie funktioniert Demokratie und wie kann ich die für mich selber erarbeiten, dann gibt es ja viele Bücher auch, die eine praktische Anleitung sind und genauso viele Bücher aber auch, die halt eben dann sehr offen mit dem Thema umgehen, ob das jetzt sowas ist wie Nasengruß und Wangenkuss, so macht man Dinge anderswo, die einfach fremde Kulturen erklären, was ja auch mit ein Teil von Politik ist, nämlich wie verstehen wir uns, wie kommunizieren wir als Gesellschaft miteinander. Was würden Sie denn sagen, Frau Struppert, was die politischen Themen im Kinder- und Jugendbuch angeht? Wie kommt das denn bei Ihnen im Laden an? Ist das ein Thema, was nachgefragt wird?
Von den Eltern jetzt nicht so sehr. Von Erzieherinnen und Lehrerinnen und Lehrern und Erziehern natürlich auch schon eher. Politische Themen. Was bei mir im Laden schon eher nachgefragt wird, sind Bücher zu den Familienstrukturen, also Regenbogenfamilien oder kein Vater, keine Mutter oder die Mutter ist krank, so Krankheitsthemen, Depressionen und sowas, Burnout, sowas wird schon eher nachgefragt. Genau, Trennung. Flucht ist ab und zu ein Thema. Und farbige Kinder im Kinderbuch kommen nach wie vor zu wenig vor.
Ja, vor allem im deutschen Kinderbuch sind sie wirklich sehr wenig Thema.
Finde ich zumindest, weil ich das relativ oft gefragt werde und dann auch immer vor meinem Regal stehe und denke, was nehme ich denn da jetzt? Und dann passt es aber wieder nicht, das eine, was ich da finde. Und genau, deswegen, ich muss jetzt an der Stelle einfach mal eins zeigen. Das habe ich vor kurzem entdeckt, ist auch gerade erst erschienen. Das ist ein Buch über ein Feuerwehrbuch für die ganz Kleinen, für so ein Jahr, anderthalb, mit Schiebeelementen. Und da gibt es tatsächlich eine Feuerwehrfrau drin.
Ist ja sehr wichtig, Feuerwehrfrauen. Es gibt ja auch eine von Duplo immerhin, ja?
Eine Feuerwehrfrau ist hier drin. Und das, das gab es bis vor kurzem noch nicht. Und hier gibt es sogar, man halte sich fest, einen farbigen Feuerwehrmann. Der hier.
Mit Auftragleiter,
das ist natürlich schön. Und das ist wirklich, ich habe mich so gefreut, ich habe gedacht, okay, Feuerwehrbuch musst du auch mal da haben. Ne? Und dann packe ich das aus und probiere das aus und dachte, endlich habe ich wirklich alle Themen in einem Buch vereint.
Und die Feuerwehr dazu, da muss man sagen, also da werden alle glücklich sein.
Genau. Und das ist dann schon ein Schritt in die richtige Richtung, genau.
Frau Gessner, wenn ich nochmal auf Sie zurückkommen darf, haben Sie denn das Gefühl, also ich erlebe ja Eltern und Erzieher als Vermittler, also wir machen Veranstaltungen im Jungen Literaturhaus in Köln, wir bieten Vormittagsveranstaltungen eben für Kitas und Schulen an. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass es gut wäre, wenn Lehrer und Erzieher noch stärker in der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur drin wären. Also es ist ja ganz oft so, dass halt eben auch wirklich, das jetzt auch zur Verteidigung von vielen Lehrern, in vielen Seminaren einfach Seminarleiter sagen, ich möchte eigentlich gerne das lesen, was ich kenne. Also kommt dann Peter Hertling, Ben liebt Anna, was ein tolles, wichtiges Jugendbuch ist, aber einfach 35 Jahre alt. Also die Frage immer wieder, welche Rolle spielt denn diese aktuelle Kinder- und Jugendliteratur, die Frau Struppert dann zum Beispiel verkauft, die im Trendbericht vorkommt, im Unterricht. Wie kommt die bei den bei den Lehrern und Vermittlern überhaupt an?
Schwierige Frage. Also ich meine, es ist ja immer relativ einfach zu sagen, klar, die müssten irgendwie sich mehr irgendwie aktuelle Prospekte angucken oder sich mehr informieren. Oft ist dann sozusagen die Antwort, was sollen wir jetzt irgendwie noch alles machen, und wir bräuchten eigentlich mehr Angebotsstrukturen, also wo das quasi schon in die Schule getragen wird. Und also ich habe in letzter Zeit mich jetzt auch nicht mehr, also ich bin jetzt auch nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, was für Kinder- und Jugendbücher gerade irgendwie zum Beispiel jetzt hier nominiert wurden, aber ich glaube, dass auch im Zuge so der Ganztagsschulbewegung das echt eine Chance wäre, wenn gerade die außerschulischen Bildungsträger, die sich damit auch beschäftigen oder Verlag, also wenn man das einfach offensiver publik machen würde oder auch in die Schulen reintragen würde, also wenn man das sozusagen, ja, manchmal auch so ein Kompendium oder schon eine kommentierte Liste wie bei dem Trendbericht Lehrerinnen und Lehrern an die Hand geben würde. Also im Grundschulbereich funktioniert das ganz gut, manchmal bei der Uni, also diejenigen, die sich damit beschäftigen. Aber natürlich würde man sich das immer noch verstärkter wünschen.
Frau Schubert, was wollten Sie sagen? Was liegt Ihnen auf der Zunge?
Also einerseits erlebe ich, dass die Erzieherinnen und Lehrerinnen und Lehrer und Erzieher oftmals mit Leseempfehlungen aus ihren Seminaren oder sonst woher kommen von Büchern, die es nicht mehr gibt.
Ja, so, das,
ja. Ja, da kann ich denen dann, also klar, ich kann denen helfen, wir sind in den richtigen Laden gegangen, aber auch Schulbibliotheken sind grauenhaft ausgestattet, und dann gibt es unsägliche Bibliotheksempfehlungen von irgendeinem Bibliothekarsausschuss, ich weiß nicht, wer das macht, das ist wirklich gruselig, und dann braucht sich auch kein Mensch mehr wundern, wenn es dann immer heißt, die Kinder lesen nicht, wenn die nur schlimme Bücher zur Verfügung gestellt bekommen, braucht man sich nicht wundern, und dann sollen sie lieber einen Comic lesen, also auch Comics sind gute Bücher.
Auf jeden Fall.
Nicht alle.
Ja, aber es sind auch nicht alle gute Bücher, das muss man ja mal sagen.
Also das war mir wichtig, dass da einfach wirklich in der Ausbildung der Erzieher und so weiter definitiv Nachholbedarf besteht.
Ja, und toll sind halt die auch trotzdem Veranstaltungen besuchen und offen sind und ihre Kinder mitnehmen und sagen, das gucke ich mir mal an, da öffne ich mich. Da hat natürlich gerade im Kontext Bilderbuch auch viel mit der eigenen Ästhetik zu tun, auch was gefällt einem. Also da ist ja auch der Clash oder der Gap zwischen dem, was gefällt den Kindern und was gefällt uns. Hatten wir ja vorhin auch das Gespräch im Vorgespräch drüber, was mögen Eltern vorlesen auch oder was mögen Erzieher vorlesen, was gefällt den Kindern. Da gibt's ja auch nochmal große Diskrepanzen. Das ist zum einen also die Buchseite, wo wir den Trendbericht streifen. Frau Schulze-Weding hatte noch eine sehr schöne praktische Hinführung, mit dem wir sagen ja immer, man hat ganz oft das Gefühl, Kinder und Jugendliche von heute haben einerseits, es gibt tolle Bücher, es gibt ganz, ganz viel, und andererseits hat man medial ganz oft den Eindruck, alle sind politikverdrossen, also die Erwachsenen auch. Die Politik selber war ja auch sehr lange nicht politikverdrossen, aber ein halbes Jahr Regierungsbildung ist ja jetzt auch keine kurze Zeit. Also in einem Land, wo es auf jeden Fall Dinge auch lange brauchen, Gibt es aber Punkte, wo man dann sagen muss, Frau Wening, Sie hatten ein Projekt, wo sich die Kinder selber organisiert haben und wo die Kinder gesagt haben, wir stellen unsere eigenen Regeln auf, was ja im Grunde, ähnlich wie dann in der Kinderstadt bei Heiko Berg, eine der Grundprozesse überhaupt von Demokratie ist, nämlich was gibt es für Regeln für das Zusammenleben? Wie ist das zustande gekommen?
Es ist zustande gekommen im Grunde aus einer Notwendigkeit, die Frau Gessner hatte das angedeutet, also im Alltag. Der Alltag ist gespickt mit Aufgaben im Grunde. Und wenn ich Alltag ernsthaft lebe und die Kinder in der Begleitung ernst nehme, dann sind das natürlich unendlich viele Übfelder. Also ich würde, wenn ich die Buchkinder mit einem Satz beschreibe oder das, was wir mit der Buchkinder-Idee möchten, wäre das Kinder auf dem Weg zu ihrem eigenen persönlichen Ausdruck zu begleiten. Und das ist eben ein Prozess, ein längerer Prozess, der von heute auf morgen nicht gemacht ist. Kinder begleiten wir tatsächlich auch über Jahre hinweg. Und eigener Ausdruck heißt ja im Grunde auch nichts anderes als, ich finde für mich eine Position, ich stelle eine Verbindung zu meinen inneren Ideen her und übe mich in diesem Ausdruck. Ob das über Texte, über Bilder ist, letztendlich kann das natürlich auch über ganz andere Dinge passieren. Und insofern erleben Kinder bei uns, was es bedeutet, teilhaben zu können, wenn sie in der Lage sind, sich so auszudrücken, dass andere sie auch verstehen. Und lernen dabei eben auch Kritikfähigkeit der eigenen Standpunkte und aber auch andere Standpunkte stehen zu lassen über das Präsentieren ihrer Ideen. Und dass das Raum braucht, stellen eben nicht nur wir als diejenigen fest, als Erwachsene die Kinder begleiten, sondern das lernen die Kinder irgendwann dann auch selbst. In diesen Gruppen braucht es ein bestimmtes Regelwerk, es braucht eine bestimmte Atmosphäre, um sich auf eine eigene Arbeit konzentrieren zu können. Und jetzt würde ich das Bild dann tatsächlich nochmal einblenden, auf das Sie anspielen. Es gab eine Kooperation im Leipziger Osten mit einem Hort und die waren das überhaupt nicht geübt, diese Kinder, also sich selber zu organisieren. Das war also sehr laut, es war unruhig, keiner hat den anderen ausreden lassen. Die Kinder haben dann irgendwann selber gemerkt, dass sie eigentlich gar nicht zu dem kommen, wo sie hinwollen. Und haben sich dann, das geht jetzt leider... Eben war es so schön in der Übersicht... haben sich ein Regelwerk aufgestellt, was jetzt vielleicht gleich...
Vielleicht uns einfach in der Vorschau aufmachen. Das hatte vorhin, glaube ich, funktioniert, wenn das geht.
Es ist... Ah ja, genau. Genau. Also das ist das, was wir eigentlich nicht tun. Also wir geben den Kindern kein Regelwerk auf. Aber weil Kinder dann oft diesen Regeln Folge leisten müssen, die sie selber nicht verstehen. Aber wenn Kinder sich selber organisieren und aufschreiben, was sie brauchen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, dann hat das natürlich eine ganz andere Kraft. Und das ist das, was Sie jetzt hier möglicherweise auch lesen können. Einfach eine ganz wichtige Erfahrung, auch für politische Teilhabe, für das Arbeiten mit Kommunikation untereinander.
Heiko Berg, das ist ja auch im Prinzip, was der Kinderstaat im Grunde dann eigentlich eine der wichtigen Basiselemente ist, nämlich es wird zum Beispiel ein Bürgermeister gewählt, also es braucht jemanden, der die Verantwortung übernimmt und es braucht ja wahrscheinlich auch dann eben ein Regelwerk. Wie ist das denn in Projekten wie der Kinderstaat? Wer stellt denn da die Regeln auf?
Also Kinderstadt ist ja ein Beteiligungsprojekt und natürlich sollen die Kinder von Anfang an beteiligt werden. Das heißt, es gibt vor der Kinderstadt schon Runden mit den Kindern, ein Kinderrat, der das vorbereitet und dort werden Regeln festgelegt. Also was soll in der Kinderstadt wie sein? Das erfolgt natürlich nicht nach so erwachsenen Sachen, jetzt sag mal erstens, zweitens, drittens so, sondern tatsächlich, wie man es hier auch sieht, in so einem Prozess, wo die Kinder selber sagen, was ihnen wichtig ist, das zusammenstellen und daraus entstehen dann Regeln für die Kinderstadt, die dann in die Kinderstadt hinein transportiert werden. Da gibt es in der Tat dann die Möglichkeit einer Wahl. Und ich habe hier so eine Kinderstadtzeitung mal kopiert und verkleinert. 74% Wahlbeteiligung.
Das ist, also, wir arbeiten dran.
Das Schöne dabei ist, die Kinder am ersten Tag wird also ausgerufen, dass am zweiten Tag eine Bürgermeister- oder Rinnenwahl ist. Und es kommen Kinder, und das ist auch das Schöne, Alter habe ich ja schon gesagt, 7 bis 14 aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Also das von der Lernbehindertenschule bis zum Gymnasium, alles dabei. Und wenn man sich A, das vorstellt, wie das gut miteinander interagiert und B, dass auf einem Schulhof ja Kinder... keine Ahnung, aus der ersten Klasse keinen angucken würden, aus einer fünften oder umgekehrt. Und da es überhaupt keine Probleme gibt zwischen den Altersstufen und so weiter, sondern das geht alles so, ich nenne es ja wirklich harmonisch, das soll man gar nicht glauben. Es gibt kaum Konflikte und Kinder regeln es also selbst. Wird ein Bürgermeister gewählt, der ist dann vielleicht eine Weile dabei oder nicht. Und was wir mal hatten, war, es hat sich ein Kaiser gekrönt selbst. und hat dann seine Kaiserin geheiratet in der Kinderstadt. Und die waren dann das Kaiserpaar und wurde gefragt, ob die dann jetzt regieren würden. Ja, klar, die Bürgermeister sind jetzt unsere Mitarbeiter. Also der hat die dann gleich mal degradiert. Aber wie das im richtigen Leben auch ist, hier im Kurzformat, der Kaiser wurde verjagt und die Demokratie wurde dann wiederhergestellt.
Ist doch beruhigend, ja. Das hat... Viele historische Züge hätten da einfacher gelöst werden können, auf jeden Fall. Also viele Probleme, die Deutschland auch in den letzten 200 Jahren hatte, hätten wir doch so leichter lösen können. Wir haben jetzt in unterschiedlichen Bereichen schon eben über Politik gesprochen, wie Politik immer wieder eingreift. Jetzt ist der Trendbericht natürlich einfach ein Trendbericht, der sich ganz stark auf das politische Kinder- und Jugendbuch fokussiert, einfach weil das Thema dieses Trendberichts ist. Wie ist denn Ihr Gefühl? Fangen wir an mit Ihnen, Frau Struppert. Braucht es wirklich politische Kinder- und Jugendbücher, um Kinder und Jugendliche eigentlich zu Individuen zu machen, die unsere Gesellschaft weiterbringen? Oder ist im Grunde jedes Buch und jeder Kontakt, alles, was wir machen, trägt das dazu bei, dass wir dann das werden, was wir sind und dass das am Ende im Idealfall in einer funktionierenden Gesellschaft endet?
Ich glaube nicht, dass Lesen alle Wunden heilen kann. Also Hauptsache, das Kind liest, egal was, teile ich nicht. Dafür gibt es zu viel Schrott. Denn man kann die Zeit auch prima verbringen, indem man auf Bäume klettert und Fußball spielt und sich mit Menschen auseinandersetzt. Und man kann sich auch prima in so einem Buch verstecken vor der Welt. Und gerade so Endlosreihen und so Fantasy-triefende, keine Ahnung, das kann auch nicht unbedingt zu einem reflektierten Menschen führen, muss das aber auch nicht ausschließen. Ich glaube, Lesen ist gut, per se kann man nur sagen, es ist erstmal gut, aber man wird auch nicht per se ein unpolitischer Mensch, wenn man nicht liest oder wenn man wenig liest. Manche Eltern stehen wirklich unglücklich vor mir. Das Kind früher hat es sich so gerne vorlesen lassen und jetzt es liest nicht. Und ich muss sagen, es ist nicht schlimm, kommt wieder. Manchmal liegen die Interessen einfach anders.
Ja, und dann auch das Hörbuch zum Beispiel, finde ich, ist ein wahnsinnig unterschätztes Medium. Man kann auch mit den Ohren hören und es gibt wirklich, das ist die Entwicklung der letzten 15 Jahre, die finde ich so positiv ist für Kinder, auch die nicht gerne lesen. Kann so tolle Bücher sich auch anhören, die gut vorgelesen werden und die einem jetzt rechtschreibetechnisch vielleicht nicht unbedingt weiterhelfen, aber dafür an vielen anderen Stellen. Also das ist, am Ende sind Bücher auch, finde ich, immer dafür da, um eine gute Zeit zu haben eben auch. Also das ist ja auch ganz wichtig und wenn einem etwas keine gute Zeit bringt, dann braucht man es im Grunde auch in dem Moment nicht zu tun, nur weil die Eltern es wollen.
Genau. Auf jeden Fall sollte das lesende Mensch sich mit dem Buch wohlfühlen und im besten Fall findet noch eine politische Bildung statt, ja, aber muss nicht.
Frau Gessner, wie sehen Sie das? Die Relevanz des politischen Kinder- und Jugendbuches ist ja ohne Frage da, jetzt gerade wenn wir vom Bildungskontext reden, wenn wir sagen, eben auch so eine Empfehlungsliste, die ja auch wirklich nicht nur Sachbücher enthält, sondern auch viele wirklich tolle Bücher, die für auch wirklich mit dem Blick auf Kinder und Jugendliche und nicht unbedingt auf Lehre gemacht worden sind, die die Geschichten erzählen, die halt eben helfen, bestimmte Dinge zu verstehen. Wie sehen Sie das als Instanz aus der Lehre? Wie beurteilen Sie den aktuellen politischen Kinder- und Jugendbuchmarkt?
Also, das ist schwer zu beantworten. Also ich habe ein bisschen ein Problem damit, also quasi Kinder- und Jugendliteratur immer nur so vor so einem Nützlichkeitsaspekt hin zu betrachten. Also führt das jetzt zu mehr Engagement? Also wenn das der Fall ist, ist das irgendwie gut. Aber ich glaube, dass die Auseinandersetzung damit auch einen Sinn in sich trägt. Aber also für die politische Bildung sehe ich echt eine Chance darin, über anspruchsvolle Kinder- und Jugendliteratur, also die ja mittlerweile wirklich auch mit differenzierten Personen arbeitet, also die quasi nicht so eine Schwarz-Weiß-Welt vorgibt oder auch nicht so Lösungen auch für politische und soziale Probleme, eigentlich eine totale Chance, auch Kinder sozusagen ein bisschen, ja, damit zu konfrontieren, auch so Komplexität standzuhalten. Also zu wissen, es gibt nicht immer irgendwie nur eine Sichtweise auf die Welt oder man muss irgendwie unterschiedliche Dinge mit einbeziehen oder man kann quasi über eine Identifikation mit einer Person in einem Buch vielleicht auch etwas über die eigene Lebenswelt hinaus lernen. Also so, und interessant fand ich das quasi bei diesem Trendbericht, ja, auch dieses Buch, diese Graphic Novel,
Von Rainer Kleist.
Genau, der Traum von Olympia. Also habe ich gerade auch eine Examensarbeit so betreut, also bei einer Studentin, die Deutsch und POVI als Fächer hat und das quasi überlegt hat, wie kann man das eigentlich fächerübergreifend für den Unterricht einsetzen. Und das sind vielleicht irgendwie, da eröffnen Bücher vielleicht mal einen ganz anderen Zugang zum Thema Migration und Flucht, als irgendwie immer nur die Debatte, irgendwie wollen wir das pro contra, sondern es geht um eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, das ist auch für die Behandlung politischer Themen in der Schule erstmal etwas, was das Thema weitermacht und nicht gleich wieder auf so einen tagespolitischen Diskurs verkürzt.
Heiko Berg, Sie, Bücher spielen, denke ich, in Ihrer Arbeit eine weniger wichtige Rolle erst einmal, auch wenn natürlich aktuelle Kinder- und Jugendbuchempfehlungen sicherlich auch irgendwo immer mal mit Berücksichtigung finden. Wie erleben Sie Kinder und Jugendliche 2018? Sind das politische Menschen? Was ich eine schwierige Frage finde, weil ich mir auch immer denke, sind wir politisch? Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, bist du ein politischer Mensch? Ich finde das eine wirklich schwierige Frage. Also wie leben Kinder und Jugendliche in so Kinderstädten Politik?
Also vielleicht den Bogen zu den Büchern. Wir arbeiten ja mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen, unter anderem mit einer Stadtbibliothek, soweit das möglich ist, die dann auch gerne möchte, dass es eine Kinderstadtbibliothek gibt, Kinder das auch nachfragen. Und die wird dann auch besucht, das ist dann so die Chillzone, wenn die Kinder dann ausgepowert sind vom Arbeiten, dann geht's dahin und da wird dann in Ruhe mal ein Buch gelesen und gibt tatsächlich Kinder, die das machen und wahrnehmen. Ansonsten passiert die Politik in der Kinderstadt über andere Medien, jetzt wird's nicht gleich ein Buch. Das Thema Gestalten spielt aber auch eine Rolle. Es gibt also tatsächlich im Beruf Radiozeitung, die Kinder geben dem dann selbst Namen, und es gibt auch ein Kinderstadtfernsehen, wo dann eben Bedürfnisse einen Ausdruck haben, dann mit den ganz eigenen Kontexten, es wird nicht Erwachsenen überwälzt, sondern die Kinder sagen das, was sie denken. Unter anderem gibt es eine Quasselbox, muss man sich vorstellen, wie so ein Holzfernseher, wo die sich dann reinsetzen und von vorne wird es gefilmt, und das wird dann eben verbreitet, auch über regionale Medien, meist Bürgerfernsehen, ob es Internet, YouTube, kennt man ja so die Zugänge. Da ist es wirklich toll, was die Kinder dann so selber benennen und was sie da mitteilen wollen, was die selbst erleben, was ihnen wichtig ist. Darüber funktioniert eigentlich das Thema Politik in der Kinderstadt.
Und es ist ja auch ein wichtiges Thema. Also im Grunde der praktische Ansatz und das, wie Kinder und Jugendliche miteinander umgehen, auch dann eben in Projekten wie zum Beispiel bei den Bücherkindern, zeigt ja im Grunde auch, dass das, was dann in der Bildung, was man hofft, was Schule, was Kita und so weiter bei Kindern auslöst, was das Elternhaus schafft, was irgendwie einfach der ganze Background von Kindern ist, dass das auf jeden Fall auch in der direkten Auseinandersetzung oft funktioniert oder im Miteinander. Gibt es, Frau Schulze-Wenig, gibt es Konflikte bei den Buchkindern manchmal, dass zum Beispiel, Sie haben vorhin gesagt, die Gruppe hat festgestellt, dass sie zum Beispiel so nicht arbeiten konnte. Das ist ein klassischer Konflikt. Aber gibt es auch Kinder, die einfach ganz unzufrieden mit dem Projekt an und für sich sind und sagen, ich will das nicht, ich mache das nicht, ich lasse mich darauf nicht ein?
Ich glaube, ich würde das ein bisschen umdrehen. Ich denke, dass wir dann was falsch gemacht haben, wenn ein Kind sagt, ich lasse mich darauf nicht ein. Also entweder das ist eine sehr bewusste Entscheidung, dann ist das auch in Ordnung. Kinder müssen sich nicht auf alles einlassen. Und auf der anderen Seite liegt unsere Aufgabe eben darin, das klingt jetzt sehr banal, aber Kinder ernst zu nehmen. Also Kinder ernst nehmen heißt eben tatsächlich, sie sich erstmal anzugucken, was ist eigentlich da, so, und was an Idee da, zuzuhören, sich selber als Erwachsener zurückzunehmen und sich selber als Erwachsener auch dabei zu erwischen, wie man das gerade nämlich eben nicht tut, sondern eine eigene Idee dem Kind aufstülpt und die Geschichte gerne auf eine eigene Art und Weise zu Ende erzählen möchte. Aber das ist nicht das, was das Kind gewollt hätte. Und da, glaube ich, haben wir uns mittlerweile fast ja auch drauf spezialisiert, was das bedeuten kann. Ich würde einfach mal so ein Beispiel aus dem Kindergarten nehmen. Da kam ein Kind auf den Erzieher zu und hat gesagt, ich möchte gerne mein Lied verbacken. Und das ist ja so ein Moment, wo man erstmal als Erwachsener irritiert ist und wo die Verführung groß ist, zu sagen, da gehe ich jetzt mal drüber hinweg, also was soll das sein, da kann ja nichts werden. Das ist aber eben nicht passiert, sondern also der Erzieher war da sehr, sehr aufmerksam und hat nachgefragt, was meinst du denn genau? Und ist tatsächlich ein Prozess in Gang gesetzt worden in diesem Kindergarten, der über mehrere Tage auch mehrere Kinder, nicht nur dieses einzelne Kind, beschäftigt hat im konstruktiven Sinne. Es wurden tatsächlich Protagonisten aus einer Geschichte verbacken, in dem dünnes Metall organisiert wurde, was dann entsprechend gebogen wurde, sodass man Förmchen hatte, über die man das in einem Teig ausstechen konnte. Und diese verschiedenen Protagonisten wurden dann an Stäbe geklebt und dann gab es die Idee einer Aufführung, die lag dann eben auch nahe. Andere Kinder hatten dann die Idee, Eintrittskarten zu basteln und so weiter und so fort. Also es kam, es wurde eine richtig komplexe Geschichte aus diesem Satz, ich möchte gern mein Lied verbacken. Und das ist, denke ich, immer wieder die hohe Kunst auch. Also so aus der Wahrnehmung heraus als Erwachsener am Kind immer wieder sehr, sehr genau hinzuschauen. Was ist jetzt eigentlich meine Vorstellung als Erwachsener, die etwas unmöglich macht, was aber gar nicht unmöglich ist, so, sondern wo sich eigentlich ein Tor auftut. Ja, das.
Also es gibt, was ich sehr schön finde, neben dem Trendbericht, den sich jeder angucken kann, den sich jeder anschauen sollte und dem tollen Angebot an Büchern, die es hier gibt, ist es einfach so, dass es wirklich tolle Projekte gibt, wo einfach Kinder selber teilnehmen können und selber gucken können, wie gestalten wir uns. Es gibt Leute wie Susanne Gessner, die helfen, dass einfach Lehrer und Erzieher auf den richtigen Weg kommen und unterstützend arbeiten. Und es gibt Kinderbuchläden wie der von Frau Struppert, wo man einfach sagen muss, man findet die richtige Literatur und eine gute Beratung. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir nicht nur aufhören müssen, weil es danach noch ein weiteres Podium gibt und die armen Kollegen sonst ins Schwitzen kommen, sondern auch der Punkt, wo, wenn Sie noch Fragen haben, sich natürlich gerne an die Kollegen wenden können, aber wir sagen können, wir sind eigentlich gut aufgestellt. Die Kinder, die wir erleben, erleben wir als genauso unterschiedliche Wesen, wie wir es selber sind, und vielfältige Wesen. Und wir können alle dazu beitragen, dass, glaube ich, die neue Generation oder die nächste Generation genauso positiv oder noch vielleicht noch stärker als wir dann weiterlebt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine gute Messe. Bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da waren, trotz des schlechten Wetters, alle heute Morgen so früh da. Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.